Ich möchte auch noch mal beten. Lieber Vater im Himmel, jenen, die an dir und an dich glauben, die deine Liebe angenommen haben, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu heißen. Die Macht, Kinder Gottes zu heißen. Herr, erfülle uns du heute mit dieser Kraft, mit dieser Macht, Kinder von dir zu sein. Prinzen und Prinzessinnen, Sieger. Ja. Amen. Kostbares Ostern, was ich heute versuchen werde, wird etwa 4,5 Stunden dauern. Es gibt dann zwischendurch eine kurze Pause mit Osterjause, damit wir dann so in 2, 2,5 Stunden nachher wieder weitermachen können. Mein Sohn, wisst ihr, der hat immer die Uhr hingelegt, hat gesagt, was bedeutet das, wenn ein Prediger die Uhr hinlegt? Wisst ihr es noch? Nichts. Danke. Okay, nein, aber ich werde mich doch an eure Zeiten gerne halten. Kostbares Ostern. Es muss doch ein besonderes Fest sein, dieses Ostern. Warum? Meine Frau und ich sind von Oberösterreich bis nach Bruck an der Mur gefahren und überall haben bereits schon die Osterfeier gebrannt. Wir sind über den Dauern gefahren, Hohen Dauern, also von Trieben nach Knittelfeld. Und überall hat man bunte Schirme vor kleinen Kapellen gesehen. Fleischweich, ne? Wie viele Dinge, wie viele Traditionen ranken sich um dieses Osterfest? Der Paulus war seinerzeit so klug, als er nach Ephesus gegangen ist und die vielen Götzen und Götter gesehen hat und die vielen Dinge, die Menschen bereit waren, für ihre Götzen zu opfern und zu tun, dass er sie genau an dem Punkt angesprochen hat und gesagt, ihr müsst besonders gläubige Menschen sein, die so viele göttliche Traditionen pflegen. Kostbares Ostern. Jetzt weiß ich nur nicht, ich drücke einmal da hin, ja. Was bedeutet überhaupt das Wort kostbar? Ja. Ich möchte euch nur sagen, es gibt im Sprachgebrauch, in unserem aktiven Sprachgebrauch, 16 Synonymgruppen, die das Wort kostbar in sich bergen. Ihr seht es ja, wertvoll, verfeinert, hochgeschätzt, auserlesen, luxuriös, sehr fein, teuer, exquisit, sehr wertvoll, vorzüglich, selten, edel, hochwertig, außergewöhnlich, wichtig, unbezahlbar. Und zu diesen 16 Bedeutungsgruppen des Wortes kostbar zählen wir im deutschen Sprachgebrauch zurzeit 230 Wörter, die das Wort kostbar beschreiben und die wir für das Wort kostbar verwenden könnten. Österliche Kostbarkeiten. Was sind österliche Kostbarkeiten? Ich möchte heute ein bisschen versuchen, euch mit meinen Erfahrungen zum Thema Ostern in der letzten Zeit bekannt zu machen. Wie ein großes Mosaik. Ich habe die Uffizien von Florenz heute in der Früh nach Rom verfrachtet. Nein, wir waren im Vatikanischen Museum, meine Frau und ich, und da sind wir vor riesigen Bildern gestanden. Ja? Traumhaft, toll, riesige Flächen auf den Wänden. Und dann sind wir ganz nah hingegangen, so auf 3 Zentimeter, und sehen, dass das lauter kleine Mosaikstandeln sind. Und Gottes Wort können wir so betrachten. Ja? Das ist ein ziemlich dicker Schinken, aber man kann das große Ganze sehen. Aber Gott lädt uns ein, in sein Wort auf die kleinen, kleinen, kleinen Kostbarkeiten zu schauen. Und sagt mir ein Buch in der Welt, das, wenn man noch so tief hineingrabt, irgendwann einmal fertig gelesen ist. Ihr habt sicher Bücher daheim, die stehen, da sagt, nein, das hat keinen Sinn, das noch einmal zu lesen. Aber Gottes Wort ist unerschöpflich. Ja? Unerschöpflich. Es wird nie fertig werden. Es wird uns immer von Neuem beschenken. Und manchmal in kitzekitze Kleinigkeiten, wo man sagt, dass das gibt. Und ein paar so, dass es das gibt, möchte ich euch heute auch nahe bringen. Unsere Traditionen in Österreich, in der Steiermark, ja, braucht es nur mich anschauen. Ne? Ich habe es einmal gewagt, zu Ostern bei euch zu predigen, in einem normalen, mit einem H&M-Anzug. Ne? Ich meine,
Das war furchtbar, das habe ich mir sehr genau gemerkt. Der Südsteirer hätte ja, was hätte der an? Eine lange Hosen, einen zur Seite aufgeklappten blauen Schurz. Das heißt, ich brauche nicht arbeiten. Wenn ich den blauen Schurz hängen lasse, heißt, ich bin in der Arbeit. Und eine Werchtigwand, ja. Aber so bin ich als zur Zeit Südoststeirer auch ein biblischer Obersteirer geworden. Ja. Ich werde den Obersteirer. Ist er nicht unklug? Österliche Kostbarkeiten hat in unserer Zeit viel mit Festen zu tun. Mit Musik. Wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit ein Musikstück angehört über die Passion. Ich weiß jetzt nicht, von wem sie war. Wie einfühlsam jemand versucht hat auszudrücken, was Jesus auf der einen Seite am Kreuz gelitten hat, aber wie eindrucksvoll dann der Siegesruf ertönt. Ja? Gelitten, aber gesiegt. Und wie gesiegt. Das möchte ich euch auch heute ein bisschen beibringen. Oder euch helfen dabei zu siegen. Ja? Ihr kennt vielleicht den Film Brave Hearts. Irgendjemanden bekannt? Da treten die an und wollen gegen ihren Feind kämpfen. Und mir hat das so imponiert, wie dann der Typ, Mel Gibson, vor diesen Leuten auf und abreitet und sie anschaut und ihnen klar macht, jetzt ist der Moment und nie mehr kommt er wieder, sich gegen das Böse aufzulehnen. Ja? Und er hat jeden ins Gewissen geredet. Und so müssen wir Jesus sehen. Jesus geht vor uns auf und ab und sagt, jetzt ist der Moment. Und jetzt gehen wir. Und jetzt geht's mit Freude voran. Und dann merkt man so richtig, wie die eigentlich umdrehen wollten und schon verschwinden, mit neuer Kraft losmarschieren. Weil bereits gesiegt wurde. Jesus hat für uns bereits gesiegt. Unsere Traditionen haben auch mit Essen zu tun. Habt ihr gestern oder heute, ich weiß nicht, wie es bei euch so üblich ist, Osterjause gegessen? Vieles, was Brauchtum und Glaube und Aberglaube bedeuten. Ostern muss also auch für uns und für unsere Gesellschaft, für unsere Kultur ein ganz wichtiger Punkt sein. Sonst hätten wir das alles nicht. Und über Jahrhunderte hätten wir das nicht bewahrt. Aber es ist so mit den Traditionen wie mit dem da. Viele machen Dinge nach, weil es halt einer auch macht. Ja? Jetzt könnt ihr sagen, der Gangl Helmut ist ein wichtiger Typ, der predigt bei uns, der hat heute so ein Hölzl rausgeholt, da waren 3 Kerben drinnen. Das Hölzl war circa 7 cm lang, jetzt gehst du heim, machst auch 7 cm langes Hölzl, machst auch diese 3 Kerben da rein und steckst das, natürlich, wo war das eingesteckt? In die linke Tasche. Ah, das machen wir jetzt auch. Wir machen jetzt alles ein Hölzl mit 3 Kernen und stecken es uns in die linke Tasche. Was ist, wenn du es in die rechte Tasche steckst? Sünde. Na, linke Tasche. Und wer dann ganz genau ist, kommt zu mir und sagt, aus welchem Holz ist denn das? Haselnuss. Du, mit welchem Messer hast du das gemacht, Helmut? Ja, mit einem Messer mit Hirschhorngriff. Aber ja, mit keinem anderen. Ich fürchte, dass viele Ostern feiern, und diese Brauchtümer, diese Feste, diese Musik, Kulinarien, Liturgien, Brauchtum und Aberglaube, genauso feiern, ohne zu wissen, was eigentlich dahinter steckt. Was eigentlich dahinter steckt. Wisst ihr, was da dahinter steckt? Jedes Mal, ich habe das immer in der Hose, meine Frau kann es bezeugen, ich habe es seit vorigen Sommer immer eingesteckt. Ich habe nämlich mit meiner Frau und unseren Enkelkindern eine Woche auf einer Almhütte verbracht, und als Andenken daran, an eine Andacht, habe ich jedem der Kinder also ein Hölzl mit nach Hause gegeben. Und hin und wieder, wenn wir uns so treffen, ziehe ich das rauf und die Kinder sagen, Sabine, Jesus liebt mich. 3 Kerben. Und jedes Mal, wenn ich das anschaue, denke ich nicht nur an Jesus liebt mich, sondern ich denke an meine Enkelkinder. Und nicht, ob es rechts oder links einschiebt und mit welchem Messer das es geschnitzt ist. Ich will euch helfen, heute auch, über die Bräuchtümer hinweg, über Glaube und Aberglaube hinweg, an das zu denken, was die Kostbarkeiten von Ostern sind. Ich habe nichts gegen eine Osterjause, bei Gott nicht, die war gestern hervorragend. Ja, ich habe mich gefreut, ein ganzes Jahr freue ich mich darauf. Aber wir müssen den Sinn dahinter neu buchstabieren. Naja. Kostbares Wort Gottes, davon möchte ich allgemein ausgehen. Gottes Wort ist eine Kraft, die selig macht. Steht in der Bibel, oder? Das Wort Gottes war am Beginn jene Kraft, die alles erschaffen hat. Gottes Wort ist eine schöpferische Kraft. Und es ist eine Kraft, die lebendig macht. Die Tote zum Leben erweckt. Menschen, die geistlich tot sind, der Glaube kommt aus der Predigt, zum Leben erwecken. Kostbares Wort Gottes in, jetzt nicht allgemein, sondern Ostern speziell. Ostern kommt in den vier Evangelien vor. Schon mal gesehen? Ja, in allen vier Evangelien. Aber ganz interessant. Ostern, die Auferstehung, ist der eigentliche Höhepunkt der Geschichte. Alle, die sich mit Literatur beschäftigen, wissen, dass eine Erzählung, und die Evangelien sind im Prinzip nichts anderes als Erzählungen, frohe Botschaften, auf einen Punkt hinlaufen. Auf den Punkt Ostern. Auf das Sterben Jesu und die Auferstehung. Das ist der Climax des Textes. Ostern ist ein allen Evangelium der Textschwerpunkt. Bis zu einem Drittel des gesamten Textes beschäftigt sich in den Evangelien mit dem Tod und der Auferstehung Jesus. Ja, es scheint förmlich so zu sein, dass die ganze Heilige Schrift eine Vorgeschichte, ein Vorspiel auf diesen einen wesentlichen Punkt ist. Ostern und die Form der Evangelien ist eine ganz besondere biografische Sonderform. Wieso? Eigentlich geht es in der Heiligen Schrift um das Leben von Jesu im Neuen Testament. Ja? Und eine eigenartige Biografie. Wenn wir Biografien von wichtigen Menschen lesen, dann geht es darum, was die alles geleistet haben. Ja? Und. Und bei Goethe steht dann vielleicht noch am Schluss und starb am Sohn zu Filten, angeblich mit dem Ausspruch, es werde Licht, Punkt, ein Satz. Schade, dass er gestorben ist. Ja? Und bei vielen anderen wichtigen Persönlichkeiten in der Welt endet die Biografie mit einem kurzen Satz. Ganz anders bei Jesus. In der Biografie von Jesus ist der Hauptteil der Geschichte sein Sterben für uns und die Auferstehung. Der Hauptteil. Und nicht es ist aus. Es geht erst richtig los. Ganz eigenartige Biografie. Ostern ist auch etwas, wo man sagt, die ganze Geschichte vor Ostern, das ganze Alte Testament, kommt am Kreuz zu einem Brennpunkt. Und ich möchte auch dann ein bisschen was zu diesem Brennpunkt sagen. Da verdichtet sich was. Wenn ihr die Geschichte von Einzug in Jerusalem bis zu den Emmausjüngern zum Beispiel lest, dann werdet ihr sehen, dass eine unfassbar große Zahl von Prophetien, von Gesetzen aus der Mischna, aus dem Talmud, sich dort hundertprozentig erfüllen. Eine Unzahl an Indizien erfüllen sich in diesen relativ kurzen Textabschnitten in der Biografie von Jesus. Ostern ist eine lebensspendende Kostbarkeit. Der Einzug in Jerusalem wäre eine dieser Kostbarkeiten. Möchte ich dazu Matthäus 21, 1-11 anbieten. Die Zeit erlaubt es nicht, dass ihr den Text lest, aber ihr könnt ihn bitte selber nachlesen. Es geht darum, dass man zu diesem Zeitpunkt nach Jerusalem gegangen ist. Und rund um Jerusalem waren konzentrische Kreise, 10 an der Zahl, die sogenannten Heiligkeitszonen waren. Also man hat zum ersten Mal Jerusalem erblickt und dann begann etwas für jeden Pilger, das hochinteressant ist und in der Fußwaschung durch Jesus der Jünger endet. Man musste sich reinigen, um das Opfer im Zentrum von Jerusalem vollbringen zu dürfen. Und der erste Reinigungsort für dieses Passafest oder Pessachfest, dieses Überspringerfest, das bedeutet nämlich Pessach, Passa, etwas überspringen, etwas überwinden, war Betphage. Betphage heißt auf gut Deutsch Feigendorf oder Feigenort. Dort konnte man sich in einer öffentlichen Waschanlage von Kopf bis Fuß sauber machen, reinigen. Dann war man schon relativ sauber. Man musste aber von Betphage noch die Straßen reingehen und zu den Straßen folgendes. Genau zu dieser Zeit wurden die Straßen 5-mal am Tag gereinigt. Und zwar wurde der Dreck immer von der Mitte an den Rand gekehrt. Folglich ging man in der Mitte der Straßen, um ja sauber zu bleiben. Aber man wusste, dass man an den Füßen dreckig wird. Daher haben sich Leute Geld zusammengespart, um sich Tiere auszuleihen, auf denen sie reiten konnten, damit die Füße sauber bleiben. Das war für jene, die besonders rein sein wollten. Also vom Tauchbad in Betphage bis zur Fußwaschung vorm Essen, vorm letzten Abendmahl oder vorm Herrenmahl, wie wir es nennen, ist ein sinnhafter Zusammenhang. Sich zu reinigen. Und dann kommt Jesus in Betphage und sagt zu seinen Jüngern, sie sollen an den nächsten Ort gehen. Und am Rand des Ortes werden 2 Esel angebunden sein. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, es wird ja genug Juden gegeben haben, die gern sauber nach Jerusalem reinkommen sind. Also die Esel, die dort herumgestanden sind, sind nicht blöderweise herumgestanden, jeder hat es vergessen, sondern die werden ziemlich viel Geld gebracht haben zu der Zeit. Weil man sie ja haben wollte, um sauber nach Jerusalem reinzukommen. Und die Jünger fragen ja dann auch, wir sollen die Esel holen ja... Wir haben ja kein Geld, wie machen wir das? Was sagt ihnen Jesus dann? Sie brauchen nur einen Satz sagen. Sagt sie ihnen, wenn es gefragt wird. Und gibt es zur Antwort, der Herr braucht sie. Was ist das Wort Herr für Wort, was da hier verwendet wird? Das ist das Wort für Gott, dem Allmächtigen. Und jetzt stellt euch vor, als die Jünger hinkommen und gefragt werden, ja, hey, ihr könnt ja nicht einfach die Esel da nehmen. Sagen die Jünger, Gott, der Herr, braucht deine Esel. Und wer jetzt im Alten Testament bewandert ist, weiß, dass das der Codesatz war, der Schlüsselsatz, Einzug des Königs der Juden in Jerusalem. Einzug des Königs der Juden in Jerusalem. Und sie können die Eselin und ihr Füllen mitnehmen, breiten über die beiden ihre Mäntel aus, die Jünger. Jesus kann sie draufsetzen und kann mitten hinein reiten nach Jerusalem. Aber was vielleicht interessant ist, die Römer schauen diesem Einzug zu. Zu der Zeit hat man natürlich viele Wachen aufgestellt. Man hat ja gewusst, da kommt eine Masse an Menschen daher. Viele tausend. Und dann sehen die Römer einen Einzug, wo es dann auch dazu zu sagen ist, wo man Hosianna gerufen hat. Hosianna ist ein Text, der bedeutet so viel wie Herr hilf oder der Herr hilft. Aber nicht als Bitte, sondern als der Herr hilft. Jetzt ist soweit. Das Codewort ist gefallen. Gott braucht sein Tier zum Einzug des Königs der Juden. Jetzt ist es soweit, auf das wir 420 Jahre gewartet haben. Jetzt ist es soweit, jetzt ist er da. Jetzt ist der da, der den Römern ans Haupt haut. Und sie beten ihn an. Sie umjubeln ihn. Auf einem Esel. Wisst ihr, was das Reiten auf einem Esel für einen Römer bedeutet hat? Das war ein Kasperltheater. Das war ein mittlerer Faschingsumzug. Das hat die Rüstung hat geschäbert, wie sie das gesehen haben. Einen auf einem Esel als König zu rufen, das ist ja, also das kannst du ja gar nicht ernst nehmen. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt machen die ja sie am größten Fest einen Faschingsumzug. Jeder römische Soldat hat dort einen Lochkrampf gekriegt. Kein Mensch hätte dort von den Römern gedacht, dass das wirklich der König der Juden ist. Aber für die Juden war es die Erfüllung der Prophetien. Der König kommt. Jetzt ist er da. Und hat er das nicht selber von sich behauptet? Aber eins in dem Zusammenhang. Jesus spricht immer davon, als er vom Volk so gedrängt wird. Und mach jetzt endlich was, sagt er. Erstens einmal, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Punkt 1. Und der zweite Punkt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus kommt nicht in die Welt, um unsere Lebensumstände zu verändern. Jesus ist in die Welt gekommen, ein neues Reich aufzurichten. Zu den Esel gibt es nur eine kleine Bemerkung in der Mischna. Warum ein Eselin groß und ein Füllen klein? Wenn man sich laut der Mischna auf einen Bereich begibt, wie zum Beispiel einen Todesbereich, und für Jesus war das ja der Sterbebereich, er hat ja gewusst, er geht zum letzten Mal nach Jerusalem, um zu sterben. Da durfte einer nicht auf einem schwachen Tier reiten. Warum? Weil die Gefahr, dass er sie zum letzten Mal verträgt, zu hoch war. Also nimmt man an, Jesus ist einmal auf dem und einmal auf dem umgesessen. Um auch das Gesetz der Juden zu erfüllen. Rom versus die Juden. Für die Juden war es eine Siegesparty. Passa, das Siegesfest, Auszug aus Ägypten. Und für die Römer war es eine Lächerlichkeit. Das war vielleicht auch der Grund der Lächerlichkeit, dass der Pilatus dann bei der Verhandlung das einfach nicht ernst genommen hat. Was geht mich, euer Jesus, an, sagt er. Macht's das doch selber. Aber die Juden durften kein Todesurteil ohne die Heiden vollstrecken. Und das ist auch schon etliche hundert Jahre vorher vorausgesagt, dass er durch die Hand der Heiden sterben muss. Aber seid sicher, auch in der Situation, der Herr, unser Gott regiert. Er regiert. Auch wenn das für die Römer so eine komische Angelegenheit war. Wir kommen zur Verhandlung. Da möchte ich euch ein Mosaiksteinchen aus der STVB bringen. Das ist STVO, so muss ich sagen, aus der Strafprozessordnung. Man hat sich die Mühe gemacht, gleich noch einige Jahrzehnte später den Prozess Jesu noch einmal durchzugehen. Und in diesem Prozess gegen Jesus sind 72 Vergehen gegen die Strafprozessordnung bekannt geworden und auch beschrieben worden. Jesus musste in dem Prozess Dinge erleiden, die niemals zuvor irgendein Delinquent erleiden musste. Er musste die Grausamkeit und Brutalität der Menschen gegen ihn in einer Form erleiden, die niemand zuvor erleiden musste. Es war nämlich gegen das Gesetz, das man in der Nacht der Verhandlung durchführt. Im Geheimen. Käfers, der Richter, musste ein unabhängiger Richter sein. Wir wissen aber, dass er Jesus geschlagen hat, angespuckt hat und sich vor ihm das Gewand zerrissen hat. Das war strengstens verboten. Aber alles hat man getan, auch Gesetzesverstöße, um diesen Jesus zu verunmöglichen, um ihn seiner Herrschaft zu berauben. Ganz besonders schlimm war es, mit einer offenen Hand einen Juden zu schlagen. Das ist ganz was Demütigendes, ganz was Schlimmes. Und sogar ins Gesicht zu spucken. Alles das musste mit Jesus passieren. Er ist zum Letzten geworden, zum schlimmsten aller Sünder, zum verachtetsten, was es überhaupt gibt. Und das Ziel des Satans, um das geht es ja eigentlich, war Jesus zu verunmöglichen. Dass er wirklich aus dem Kopf der Leute wegkommt und möglichst plötzlich verschwindet. Der Purpurmantel, auch so ein kleines Mosaik. Purpur war die Farbe der Sünde Babylons. Das war der schlimmste Ausdruck für einen Sünder. Man hat zwar Jesus unter dem Titel König in der Verspottung diesen Purpurmantel umgehängt, aber im eigentlichen Sinn wurde ihm die Schuld, die größten Sünden, die größten Vergehungen der Welt umgehängt. Und er musste sie tragen. Er musste diese Schande auf sich nehmen. Karfreitag, Kara als Ausdruck für Leiden, Jammern, fallen mir jetzt nicht schnell noch andere Wörter ein. Und da passiert jetzt etwas am Karfreitag. Karfreitag ist jetzt, das ist jetzt meine Zeit, sagt Jesus am Vorabend zu seinen Jüngern. Meine Zeit ist jetzt gekommen, dass der Sohn des Höchsten für die Sünde der Welt stirbt. Und wir wissen, dass das keiner begriffen hat. Niemand hat es begriffen. Was soll denn das? Trotz dreier Leidensvorankündigungen von Jesus haben seine eigenen Leute nicht begriffen. Meine Zeit. Im Griechischen die zwei Zeitrechnungen, Chronos, diese verlaufende Zeit, und Kairos, wichtige Punkte. Das war jetzt ein Kairos. Und da wieder ein paar Dinge, die für euch wichtig sind. Die Zeit, wo Jesus am Kreuz hängt, vom ihn annageln bis zu seinem Tod von 9 bis 15 Uhr. Um Punkt 9 Uhr wurde nämlich das Passahlamm geschlachtet. Ja? Punkt 9 Uhr. Und Punkt 9 Uhr wird Jesus ans Kreuz genagelt. Und wenn die Römer was gemacht haben, dann haben sie es genau gemacht. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Als das passiert, zeitgleich mit einem der größten Siegespartys der Juden, wo das Passahlamm geschlachtet wird, stirbt Jesus, das muss dem Satan den Schweiß ins Gesicht trieben haben. Weil da erfüllt sich alles das, was über Jesus und den Satan und den Tod und die Sünde beschrieben wird. Dass er dort besiegt wird. Er wollte das nicht, aber Jesus sagt, meine Zeit ist jetzt gekommen. Und von 9 bis 12 Uhr, wenn ihr die entsprechenden Textstellen lest, werdet ihr merken, dass Jesus ganz speziell der Brutalität und dem Zorn der Menschen ausgesetzt ist. Ihr habt natürlich kein Kreuz, wo Jesus noch oben hängt, aber unsere Pietät gebietet es, dass Jesus, wenn er am Kreuz hängt, immer noch so einen Art Schleier hat, der seine Genitalien verdeckt, ja? Also seine Geschlechtsorgane. Gekreuzigt wurde nackt. Warum? Um noch mehr Schande über den Delinquenten zu geben. Sich nackt in der Öffentlichkeit zu zeigen, war das Niedrigste, das Gemeinste, das Unmöglichste. Und Jesus ist nackt am Kreuz gehangen, vor den Menschen. Und wird verspottet, geschlagen, wir wissen das. Und dann bietet man jedem, der auch angenagelt wird, bevor er angenagelt wird, ein Getränk an aus Myrrhe, Galle und Wein. Das war so eine Art Narkosemittel. Man war zwar nicht ganz abgetreten, aber man hat ein geringeres Schmerzempfinden gehabt. Und das hat auch den Geist benebelt. Warum? Weil vor allem dann, wenn Juden gekreuzigt wurden, haben die ihren Hass auf die Römer noch einmal Luft gemacht und hinausgeschrien. Wenn sie aber das getrunken haben, dann waren sie eher so ein bisschen beduselt und haben in der Regel eine Ruhe gegeben, obwohl Josephus schreibt, dass man vielen der gekreuzigten Juden die Zunge rausgeschnitten hat, damit sie nicht die Römer dauernd beschimpfen können. Jesus lehnt es ab. Er will das Getränk nicht. Mit zwei Konsequenzen. Er muss noch mehr leiden als wahrscheinlich jeder andere zuvor. Aber er hat noch Wichtiges zu sagen. Die sieben Worte am Kreuz wurden von sehr vielen Komponisten vertont. Er hat noch einiges zu sagen. Er hat noch einiges zu tun. Er muss bei klarem Verstand bleiben. Und Jesus sagt ja noch etwas in Johannes 10. Mir kann niemand das Leben nehmen, außer ich gebe es. Und Jesus, wir werden sehen, ihm wird das Leben nicht genommen, er gibt es. Was macht er aber in der Zeit, wo auch die beiden Verbrecher neben ihm gekreuzigt werden? Er vergibt denen,
die aus Unwissenheit ihn ans Kreuz schlagen. Beide Verbrecher verspotten ihn. Aber wie für uns zum Beispiel sein Reden mit den Menschen unten, das dann gipfelt in die Erfüllung des jüdischen Gesetzes, dass er zu Johannes sagt, offensichtlich war Josef tot, weil Johannes mit der Maria dort steht, sagt er zu Johannes, siehe deine Mutter. Und zu Maria, seiner Mutter, sagt er, siehe dein Sohn. Ganz wichtig, am Kreuz noch erledigt er seine Hausaufgaben, die einem gläubigen Juden zustehen, dass seine Mutter versorgt wird. Also so viele Feinheiten erfüllt Jesus in der Stunde, um allen möglichen Menschen ein Beispiel zu geben und einen Anknüpfungspunkt zu geben. Und Satan, schweißgebadet, versucht ein letztes Mal Jesus vom Kreuz zu holen, indem er alle unten sagen lässt, beweise doch, dass du der König bist. Beweise doch, dass du Sohn Gottes bist. Und geh vom Kreuz herunter. Wenn ihm das gelungen wäre, er hat es ja schon vorher dreimal probiert. Er hat ja Jesus alle Herrlichkeiten der Welt versprochen und. Er hat es nicht getan und er geht auch nicht vom Kreuz herunter. Er hat einen Auftrag zu erfüllen. Und mit der Zusage an den einen Verbrecher am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, endet diese Zornesgeschichte mit den Menschen. Und es beginnt eine ganz andere. Die eigentliche Zornesgeschichte, die schreckliche. Mein Gott, Eloi, Eloi, Lama, Sabtani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eine Finsternis über dem Land. Ein Erdbeben. Und Jesus weiß, warum das passiert. Weil Gott ihn verlässt. Er ist nicht mehr Sohn Gottes. Er sagt nicht, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Sondern er sagt zum einzigen Mal, 170 Mal sagt Jesus im Neuen Testament, mein Vater, 21 Mal sagt er, mein lieber Vater, und ein einziges Mal sagt er, mein Gott. In der Verlassenheit von Gott am Kreuz. Jesus musste unter die Sünder und unter die Verbrecher gezählt werden, die sogar von Gott verlassen werden. Und das war der Punkt, warum er in Gethsemane Blut geschwitzt hat. Jesus hat nicht Angst gehabt vor dem physischen Tod, vom körperlichen Tod. Er hat Angst gehabt vor der Verlassenheit vom Vater. Denn der Vater und ich sind eins, war sein Leitspruch. Und der Wille meines Vaters ist gültig über 30 Jahre. Und jetzt muss dieser Sohn Gottes die Ferne von Gott erleben, so wie es ungläubige Menschen tun. Die Ferne von Gott erleben. Und jetzt kann man sagen, naja, da war Sonnenfinsternis, wer glaubt denn das schon? Ja, ich sage euch drei Belege. Der erste Beleg von dieser Sonnenfinsternis, punktuell gleich, und diesem Erdbeben. Der erste Beleg aus Ägypten stammt von einem griechischen Wissenschaftler mit Namen Dionysios. Er beschreibt diese Dunkelheit in der ägyptischen Stadt Heliopolis. Hier ist eine gewisse Ironie, denn Heliopolis bedeutet Stadt der Sonne. Und gerade die Sonne verfinsterte sich. Das zweite Schreiben stammt ebenfalls von einem griechischen Wissenschaftler mit Namen Diogenes. Und wenn wir im Hinterkopf behalten, dass er ein Heide war, hatte er doch geistliche Einblicke. Er schrieb Folgendes. Es war eine so starke Sonnenfinsternis, dass entweder die Gottheit zu jenem Zeitpunkt gelitten hat oder mit ihm jemand sympathisierte, der litt. Das ist eine große geistliche Einsicht für einen Heiden, denn er wusste es nicht. Aber beide Aussagen waren wahr. Gott selbst litt in diesem Augenblick. Er war Gott, der Sohn am Kreuz, und Gott sympathisierte mit dem Leidenden. Er war Gott, der Vater, und Gott, der Geist. Die dritte Schrift stammt aus der heutigen Türkei von einem römischen Autor namens Flagan. Es war eine große und bemerkenswerte Sonnenfinsternis, die dunkelste, die je geschehen war. In der sechsten Stunde des Tages schlug es um in die Finsternis der Nacht, sodass selbst die Sterne im Himmel sichtbar waren. Es gab ein großes Erdbeben in Bithynien, das viele Häuser in Nicäa zerstört hatte. Das sind außerbiblische Zeugnisse, die das bezeugen, dass das passiert ist.
Und dann der Siegesschrei. Jesus erlebt die Gottesferne. Über 3 Stunden lang. Was waren da eigentlich in den 3 Stunden? Ruhe. Ruhe. Bis zu einem Moment. Jesus kriegt Essig zu trinken. Trinkt er da? Warum trinkt er jetzt auf einmal noch 3 Stunden da umhängen? Er hat was Wichtiges zu sagen. Ja? Wenn dem Prediger davon den Mund trocken wird, dann holt er den letzten Speichelrest zusammen und Jesus hat Essig getrunken, um etwas klar und deutlich zu sagen. Nicht hinzuschnaufeln oder was, sondern klar und deutlich zu sagen. Und er ruft ein Wort, Tetelestai. Und man hat lange nicht gewusst, was dieses Wort eigentlich in seiner Gesamtheit bedeutet, weil es kaum vorkommt. In der Bibel kommt es übrigens nur einmal vor. Man hat in der Nähe von Alexandria eine Bibliothek ausgegraben und hat dort viele Stapel gefunden, auf denen quer drüber Tetelestai gestanden ist. Das waren alles Rechnungen in einer Art Steuerberatungskanzlei. Erledigt, erfüllt, keine Schulden mehr, zack, zack. Das war ein sehr umfassendes Wort für es ist vollbracht. Ich weiß nicht, ob wir wissen, was es ist vollbracht bedeutet. Alles bezahlt, keine Schulden. Alles erledigt, der Typ ist frei, der über dessen Rechnung, über dessen Lebensrechnung dieses Wort Tetelestai steht. Es ist vollbracht und es ist ein Siegesschrei. Und für das wollte Jesus Kraft haben noch einmal. Es war ein kräftiges Siegesschreien, dass auch der Teufel in der Hölle das deutlich gehört hat. Und dann sein Sterben. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Es ist vollbracht, heißt auch für Jesus, ich habe meinen Job erfüllt. Und Gott wendet sich ihm zu. Und Gottes Geist ist wieder in dem Sohn. Sie sind wieder vereint. Der Vater, der Sohn. Und Jesus kann befreit sein. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Er senkt sein Haupt und sagt diesen Satz. Und viele Ausleger sagen, normalerweise, wenn ein Mensch stirbt, bäumt er sich zuletzt auf, schreit was hinaus oder atmet was hinaus und lässt den Kopf fallen. Jesus neigt sein Haupt und sagt, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Er gibt sein Leben hin. Es wird ihm nicht genommen. Und das macht er freiwillig. Und die Emmaus-Jünger, und damit möchte ich abschließen, die Emmaus-Jünger gehen fort. Es ist für die Juden die größte Enttäuschung überhaupt. Es war also wirklich ein Faschingsumzug. Es war ein Kasperltheater. Unser Herr Jesus, mit dem wir so lange unterwegs waren, 3 Jahre, ist am Kreuz verblutet und die Sache ist vorbei. Und die Emmaus-Jünger gingen heim. Und jetzt erleben wir Jesus als der Lebendige. Er geht ihnen nach. Er geht ihnen sogar in die falsche Richtung nach. Er geht dir und mir, auch wenn wir falsche Richtungen gehen, nach. Und er schimpft vielleicht sogar mit uns. In der Bibel heißt es, wie die Jünger ihm, also die 2 Emmaus-Jünger ihm erzählen, was da alles passiert ist. Sogar, ja, habt ihr denn gar nichts begriffen? Und er legt ihnen die Schrift aus. Unsere Aufgabe ist, den Menschen die Schrift auszulegen. Ihnen von den Kostbarkeiten von Ostern zu erzählen. Von den Kostbarkeiten zu Ostern. So, und jetzt stehen wir schnell auf. Denn, ja, bitte. Ich weiß. Jetzt machen wir schnell eine Einteilung da. Hier da zurück, gell? Da, so bei dir so. Ihr da in der Mitte und ihr da rechts am Rand. Als die da gehen, wollen sie Jesus nicht weitergehen lassen. Lasst euch Dinge einfallen, dass Menschen, denen ihr begegnet, die wollen euch nicht weitergehen lassen. Tobias hat mir heute erzählt, dass er mit dir so ein Treffen gehabt hat, ja? Und irgendwie habt ihr euch gegenseitig nicht weitergehen lassen. Das ist eine klasse Geschichte, da gibt es ein tolles Lied von Johann Sebastian Bach, ganz einfach, das wollen wir jetzt gemeinsam singen. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Der Teufel hat geschwitzt. Und das ist das Wesentliche zu Ostern. Er weiß, dass er besiegt ist. Und Menschen, die an Jesus Christus glauben, reden davon, dass ihr Herz erfüllt wurde. Und die Emmaus-Jünger sagen das auch. Als Jesus dann den Kelchrei umgehen lässt und das Brot bricht, ist er weg. Aber, du hast es auch gesagt, Tobias, das Herz brennt. Und sie machen kehrt und gehen zurück und sagen das den Jüngern. Und die glauben es nicht. Noch nicht. Ich wünsche uns die Wirkung von Ostern. Herr, bleibe bei uns. Gib uns die Kraft und die Fähigkeit, in deinem Wort zu lesen. Schenk uns den Heiligen Geist, dass wir jeden Tag neue österliche Kostbarkeiten in deinem Wort entdecken. Dass unser Herz erfüllt wird. Dass wir Leute nicht vorbeigehen lassen und die Leute uns nicht vorbeilassen. Sie sollen über uns stolpern. Und Freude sie uns umkehren lassen. Mensch, ist das nicht Freude, wenn sich jemand aufgrund deines Evangeliums bekehrt, weil du es weiter sagst? Du hast jemanden von Tod ins Leben geholt? Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um unsere Lebensumstände zu verbessern. Er ist gekommen, um ein neues Reich mit neuer Regierung aufzurichten. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Glaubenden sind Bürger der neuen Welt, mit Gott als ewigem Herrscher. Jesus wird wiederkommen, wenn der Himmel voll ist. Zu Ostern hat Jesus den Himmel angebohrt. Das ist die kostbarste Botschaft aller Zeiten zu allen Menschen. Amen.